Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und fetzigen Folge zu Frischfleisch und Natursekt. Heute haben wir nicht nur einen absoluten Stargast, sondern eine Premiere kann man es nicht sagen. Heute haben wir nämlich unsere 100. Folge. Uns gibt es jetzt seit mittlerweile 2 Jahren. 100 Folgen haben wir schon mit meinem Bruder im Geiste verbringen dürfen, mit viel spannenden Gästen. Und heute haben wir nämlich einen Stargast. Wir wollen euch eh nicht länger auf die Folter spannen, die stelle ich ja vor, aber zuerst muss ich mit meinem Bruder im Geiste einmal begrüßen. Servus Andi, wie geht's dir nach 100 Folgen? Du schaust nur wie blendend aus und hast das Handtuch noch nicht geholfen.
Nein, absolut. Hallo, grüß euch. Andi 2 hier. Oder, wie man schon sagt, a brother from another mother. ja, lieber Herr Stürmer, es geht mir gut. Es scheint die Sonne. Ich komme gerade aus dem Pool. Eigentlich passt alles. Grundsätzlich.
Eigentlich.
Und ich habe gerade ein veganes Tag gegessen, das richtig gut war. Jetzt sind wir dort.
Sehr fein. Jetzt sind wir genau dort,
jetzt wo wir wollen. So, aber Eigenwerbung stinkt. Bissi. Aber das macht nichts. Ist uns wurscht. Also 100. Folge. Wir sind nicht nur ziemlich, sondern sehr geil drauf auf weitere 100 Folgen.
Oder hoffentlich. 1000 Folgen, schauen wir, wie weit wir ankommen.
Hey, eine nach der anderen, genau. Oder? Auf jeden Fall, heute haben wir wirklich eine Granate oder einen Granaten, weißt du, wir müssen ja gendern. Ja? Da, aber da würde ich sagen, lieber Herr Stürmer, leg los.
Heute unser Stargast zur 100. Folge ist der Philipp Braun, in der Gastro-Szene, glaube ich, sehr bekannt, aber hoffentlich nicht gefürchtet. Servus Philipp, freut mich voll, dass du da bist, dass wir dich für die 100. Folge begeistern haben können.
Ja, ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung.
Sehr fein, sehr fein, sehr fein. Super. Der Philipp Braun, ich habe es zuerst in unserem Vorgespräch schon mal angekündigt, also wir haben ein bisschen drüber geredet, wir kennen uns, seitdem du uns getestet hast beim Adler in Grenzmünster. Ich glaube, das war so 2014, 15,
ja, irgend sowas. Dürfte es
dürft gewesen sein, ja. Und das war das Lustige, das muss ich ganz kurz erzählen. Wir haben ja vor der Hochzeit gehabt und die Hütten war bumm voll und eine große Geburtstagsfeier nebenbei. Wir haben wirklich einen Stress gehabt und dann kommt der Gast zu mir und sagt, hey, weißt eh, wer da draußen sitzt? Und mir fast untergegangen, wirklich gute Hocken gehabt. Am Vortag bei der Hochzeit lang geblieben, hast du ein bisschen blöd reingeschaut und dann ist selber die Frage, bringst du Qualität so um, dass alles passt, wenn du dir schon untergehst? Und dann sage ich, nein, wer? Ja, der Philipp Braun. Sag ich, Philipp, who? Und dann sage ich, weißt du, einer, was für die Oberösterreichische in die Kritik schreibt? Denke ich immer, oh fuck, nein, bitte nicht, einer an den Tag, wo man zwei Kleider und alles Mögliche. Aber lustigerweise hast du uns dann echt brutal gute Kritik gegeben. Also wir haben wirklich, es war trotzdem, glaube ich, haben wir einer der wenigen, die, glaube ich, in Gobin, 4 Gobin gehabt haben, 5 auf zum Verteilen, gell? Und ich weiß noch ganz genau, das ist unser Biefter da gegangen. Das, was du sehr gut geschrieben hast. Dann haben wir ein Filetsteak gehabt mit Beilagen, weiß ich nicht mehr, und Mohnnudeln. Und das waren genau die 3 Gerichte, was jeden Tag aus waren. Also der Roland da gesagt, ah, jetzt einmal Mohnnudeln bestellt werden, dann 3 durch. Aber ich sehe, die Leute haben das gelesen. Es hat das Lokal unheimlich gepusht. Also wir haben da 2-3 Wochen echt brutal davon profitiert. Und so sind wir zusammengekommen. Und dann haben wir das letzte Mal wieder beim 4-Viertel-Battle vom Sommelierverein und von den Kultivierten gesehen. Genau, da haben wir echt geredet miteinander. Darum freut es mich, dass wir heute da sitzen. Zum Glück in ein bisschen in einem kühleren Raum wie draußen.
Wunderbar.
Sehr schön.
Mittagsball.
Wir haben immer so ein bisschen eine Einführung, dass die Leute ein bisschen wissen, wer du bist, die, was die vielleicht nicht kennen. Das heißt, wer bist du, was saufst du, was frisst du? Also, wie du gemerkt hast, wir sind recht eine direkte Ansprache.
Hemdsärmelig.
Hemdsärmelig nennt man das, ja. Mhm. Vielleicht kannst du kurz generell mal vorstellen, wie ist der Werdegang, wie kommst du in die Gastro, wie wird man Gastrokritiker oder wie schreibt man in der Gastro, wie du hast da gesagt, du bist sehr kochaffin schon immer gewesen, hast aber einen anderen Job nebenbei, also eigentlich, du hast einen Job und schreiben machst auch, also bist sehr umtriebig.
Ja, danke nochmal für die Einladung. Grundsätzlich wollte ich als Kind Koch werden. Dann hat mir mein Vater gesagt, nein, werd lieber kein Koch, mach irgendwas anderes, mach was Gescheites. Oder so.
Lern was Gescheites.
wo mir das immer taugt. Also ich bin immer in der Küche gestanden bei meiner Mama und habe mitgeholfen. Dann wollte ich Journalist werden. Dann hat die Arbeiterkammer gesagt, nein, vergiss das, stressig, hat keinen Sinn. Dann habe ich ganz normal Wirtschaft studiert. Habe nach Wirtschaft Landwirtschaft studiert. Wollte eigentlich Doktorat schreiben über Genuss. Genuss als Garant für lebenswerte Welt, am Beispiel Essen. Bin dann so auf Slow Food gekommen, habe den Verein Slow Food aufgebaut. Das ist ein Verein, der sich mit Genuss beschäftigt, wobei jetzt Genuss nicht nur Völlerei, Schlemmerei ist, sondern Genuss hat eine Schwester, das ist die Verantwortung. Wir wollen halt wissen, wo das Essen herkommt, wo es entsteht, wie es verarbeitet wird und wie das Ganze schmeckt. Und habe immer ein bisschen geschrieben, Schülerzeitung, Matura-Zeitung, für verschiedenste Magazine. Und dann ist halt das bei den Nachrichten. Mein Vorgänger, der Peter Hirsch, ist in Pension gegangen. Und dann haben mir die Nachrichten gefragt, ob ich nicht bei einer anfangen möchte. Und so bin ich dann reinkommen und habe immer nebenbei geschrieben, gekocht, eine Sommelier-Ausbildung gemacht, den Verein weiter aufgebaut, Landwirtschaft studiert, weil ich immer wissen will, wie es in der Produktion ausschaut, weil nur das Essen allein ist jetzt.
Darf ich nochmal kurz zurückfragen, das Thema Slow Food, wann war das ungefähr oder wann, wie kann man das ungefähr zeitlich einordnen?
2006,
wo ihr da angefangen habt, okay. Und ich meine, was hat dir an dem Thema Slow Food gereizt? Ich habe deswegen einen guten Anknüpfungspunkt. Meine Frau und ich waren in Bra letztes Jahr bei der Käsemesse von Slow Food. Das übrigens, Sensation ist ein Scheiß dagegen. Also ich weiß nicht, ob du schon mal dort warst.
Ja, klar.
Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Wie viele geile Produzenten es sogar in dem speziellen Bereich gibt. Also weltweit jetzt, das ist ja ein Riesenmess. Ich weiß nicht, wie viel. 500.000
oder was? Slow Food ist auf der ganzen Welt mittlerweile präsent in 192 Ländern oder 193, keine Ahnung. Und überall wird halt versucht, sie auseinanderzusetzen mit den Bauern, mit den Verarbeitern, mit den Handwerkern, damit man eben weiß, wo das herkommt und wie das Ganze entsteht, wie es schmeckt.
Da muss ich jetzt gleich grätschen. Was für Voraussetzungen, aber nicht zu kompliziert vielleicht, aber was musst du für Voraussetzungen erfüllen, dass du ein Slow Food zertifizierter Betrieb bist?
Also prinzipiell vergeben wir keine Zertifikate, weil das sollte ein Vertrauensbeweis sein. Okay. Weil wenn ich ein Zertifikat vergebe, dann muss ich das kontrollieren und wir wollen einfach diese Kontrolle nicht machen. Sondern ist ein Vertrauensbeweis und wichtig ist, das Handwerk sollte dahinter stehen. Wir, also in Österreich, sind wir sehr bioaffin, taugt uns halt, wenn das Bio-Lebensmittel sind oder Bioproduzenten. Ja, und gut schmecken muss, ein Handwerk muss sein, Tradition muss vorhanden sein, die Kultur. Das sind schon mehrere Punkte, die zusammen halt dann einen Betrieb ergeben oder einen Produzenten, der halt sehr Slow Food erfindet.
Aber Slow Food Führer, man kennt es auch, wie du sagst, die sind in sehr vielen Ländern vertreten. Von wo gibt es das? Wo kommt das? Ist das alles der Verein oder hast du einen Verein für Slow Food in Österreich gegründet?
Also in Österreich, ich war in Linz, habe das aufgebaut und jetzt haben wir mittlerweile in Linz die Größten in Österreich. Aber es gibt halt auf der ganzen Welt und überall versuchen es verschiedenste Schwerpunkte zu setzen. Ich war viel in den Schulen drinnen, habe Bewusstseinsbildung gemacht, Sensorik-Schulungen, Exkursionen zu Bauern, wie man unseren eigenen Wein produziert, unser Brot gemacht. Und du kannst ja das Thema von verschiedensten Aspekten betrachten und herangehen.
Aber gibt es da auch einen Dachverein?
Es gibt einen Dachverein, der ist in Italien. Das ist die Zentrale, die ist in Bra eben. Dort ist sie gegründet worden, 1989. Und ist mittlerweile im weltweit.
Okay. Übrigens, vorher Lebstadtl.
Ja, super.
Generell
Italien hat schon was.
Ich muss sagen, ich war dort schon mal, aber wir haben diesmal dieses Festival, das Käsefestival mitgenommen, weil ich schon so viel davon gehört und gelesen habe und es war viel extrem größer, nur als ich geglaubt habe. Also jeder, der sich das vielleicht einmal physisch vorstellen will, du redest von einer Stadt, die so groß wie Wels ist wahrscheinlich, oder zwischen Wels und Linz vermutlich so von der Größe, die an jedem öffentlichen Platz Zötter und Standeln und also zum Schluss die zwei großen Zötter, wo dann nur mal 200 Produzenten, glaube ich, drinnen waren, die haben wir einfach auch nicht mehr geschafft, weil meine Frau ist nach dem 10. oder 15. Produzenten dann ausgestiegen, weil sie gesagt hat, sie schmeckt nichts mehr.
Wann ist das gewesen? Oder wann?
Sommer.
Sagen wir, das muss letztes Jahr gewesen sein, weil sie immer alternierend mit dem Salon del Gusto, das ist jetzt abgefahren, das findet diesen Herbst statt. Das ist alle zwei Jahre so eine riesen Lebensmittelmesse, wo wirklich die allerbesten Produzenten von der ganzen Welt kommen.
Aber für jeden zugänglich. Also
für jeden zugänglich.
Ganz normal.
Das soll es ja sein.
Es war ein Wahnsinn, weil wir mit Briten, mit Schweden, mit Finnen, mit wie viel Leuten wir da gequatscht haben, kannst du dir nicht vorstellen. Und jeder hat nur einen geilen Scheiß mitgenommen. Ist eh klar, weil der sagt, ich nehme nicht da zwei, drei Sachen mit und dafür, da gehst du zu, da haben wir Stilton probiert und Sachen, wo du sagst,
darum frage ich, weil der Normalverbraucher hat oft nicht Zugang zu solchen Verkostungen und solche Präsentationen, weil sie einfach nur für ein Fachpublikum vorenthalten sind.
Drum. Also ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, aber irgendwie so Cheese Festival Bra oder Slow Food Festival.
Slow Cheese.
Slow.
Genau. Oder so. Liegt dann auf der Hand.
Danke für die Korrektur. Aber das heißt, hast du von diesen Leuten in Bra schon mal wen kennengelernt, der ein bisschen hinter dieser Ideologie steckt?
Natürlich.
Okay.
Also ich war im internationalen Beirat. Slow Food war zuständig für Zentraleuropa und da haben wir uns halt alle also zweimal getroffen im Jahr ungefähr, zu Konferenzen, um einfach Dinge zu besprechen, zu diskutieren, wie es in den Ländern ausschaut. Und ja.
Ich meine, man muss schon sagen, das ist schon eine grenzgeniale Idee. Also, weil dass man sich das ist bei vielen Ecken nämlich schiefgegangen und da hat es aber funktioniert, meiner Meinung nach.
Ja, man, der Carlo Petrini, der leider verstorben ist vor ein paar Wochen, der hat das gegründet und das war schon ein Visionär und ein super Charismatiker und der hat einfach diese Ideen gehabt und hat das richtig auf den Punkt gebracht und hat damals schon das richtig ins Rollen gebracht.
Und wann gibt es denn Slow Food?
89.
Und das Ziel von Slow Food ist?
Also grundsätzlich Genuss zu verbreiten, Bauern und Konsumenten zusammenzubringen, das zu vernetzen und ja einfach die Welt ein bisschen besser machen. Ein bisschen geschmackvoller und das halt weg von einer industrialisierten Einheitsgeschichte, von einer Monokultur hin zu einer Vielfalt.
Das heißt, ein bisschen auch das Bindeglied spielen zwischen kleinen Produzenten und den Endkunden. Ja, weil das ist eh so schwierig, weil dazwischen ja eigentlich dann zwischen Handel und Großhandel und Gastro und das ist ja alles nicht
Nein, so trivial. Es ist ja heute nicht mehr selbstverständlich, dass die Leute wissen, wie Karotten ausschaut oder dass sie wissen, wer die Karotten ausgezogen hat oder wer die Kurkmolken hat oder sonstiges. Und wenn du weißt, wer dahinter steht, wer der Produzent ist, der Bauer ist, dann schätzt du das Lebensmittel wesentlich mehr. Weil dann hast du ein Gesicht dahinter, du hast einen Namen, du weißt, okay, der Fritz, der Markus oder die Eva oder irgendwer hat das gemacht und die haben ja Arbeit geleistet und dann schätzt du das wesentlich mehr.
Es gibt ja voll viel Genussmatchen, aber wenn du jetzt lost bist und du fährst jetzt irgendwo hin, nehmen wir Beispiel Italien her, du fährst irgendwo, dass du da mal was Gutes findest, da kannst du oft verdauen oder das taugt dir nicht. Und Slowfood-Führer, nimmst das in Tantesbüchel, schaust das an, hast das Vertrauen, du weißt ganz genau, was haben die Bauern oder die Produzenten oder die Gastronomiebetreiber für Philosophie. Das ermöglicht mir, ich mag sowas voll, weil da weiß ich, okay, die haben eine Linie und da weiß ich auch, das sind Brüder im Geiste oder Schwestern im Geiste sind das dann, weil ich glaube, dass wir die gleiche Herangehensweise haben für den Genuss und darum finde ich sowas ziemlich cool.
Also ich muss auch sagen, in Italien habe ich auch mit diesen Osteria Italia mit und hat bis jetzt immer passt.
Ja. Landkarten braucht man keine mehr, da haben wir das Navi. Jetzt können wir das mit einem Führer machen.
Gibt's in bist du in Österreich noch aktiv zum Thema Slow Food?
In Oberösterreich,
ja. In Oberösterreich. Das heißt, wir müssen nachher noch mal kurz reden.
Gerne.
Ich hätte da eine Idee. Also das heißt, Slow Food war ein wichtiger Bestandteil. Und die Nachrichten, seit wann ist das Thema Nachrichten sozusagen dein Baby?
Seit 2013, 2014, glaube ich.
Also auch schon wieder ein gescheites Zettel.
Ich glaube, der Vorgänger war ab und zu ein bisschen gefürchtet. Bei den Kritiken.
Ja.
Weiß ich nicht, so was von früher. Aber ich bin erst dann zurückgekommen 2009, wie wir aufgespielt haben. Und vorher war ich immer unterwegs und da hat mir eigentlich nichts gesagt. Also ich habe ja Hoffnung gelernt. Ich bin ja komme von einer anderen Sparte. Bin dann in Gastronomie mit 20 habe ich gewechselt und dann war ich eigentlich gleich auf Saison. Wie ich dann zurückgekommen bin, dann habe ich eigentlich die ganze Gastro-Szene in Oberösterreich mit kennengelernt. Ja. Weißt du, was der junge Bub ist, Mopedzeiten, dass der andere so irgendwie essen geht. Und dann sagen wir so, das gehört jetzt anders ein. Oder wenn es mir getroffen haben früher, hast du einfach andere Interessen gehabt. Und da habe ich mich in der oberösterreichischen Gastro-Szene eigentlich gar nicht so auskennt. Und dann habe ich es auch gern gelesen in der oberösterreichischen. Genau, da wird, dass der Name vom Vorgänger vom Hirsch öfters gefallen und da gesagt, der hat wen verrissen. Aber ja, zudem sind Kritiker da, Tester, dass die objektive Meinung haben.
Ja, sicher. Also, man sollte schon ehrlich sein, ob jetzt ein Verriss dann oft einmal sinnvoll ist zu hinterfragen, weil es bringt nichts, wenn jetzt irgendwen zerreißt wird. Jeder kann einen schlechten Tag haben. Genau. Ich habe auch schon Fehler gemacht in der Zeitung. Aber man sollte schon ehrlich sein und jetzt nicht irgendeine Lobhudelei betreiben, aber jetzt auch nicht wen in Grund und Boden schreiben. Ich kenne genauso manche Kollegen, die schreiben nur negativ und wollen, wenn man es auswischen, das bringt es jetzt auch nicht. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich habe es oft so gemacht, dass ich getestet habe. Ich habe was geschrieben und ich habe teilweise direktes Feedback habe ich dann oft dem Koch gegeben.
Okay.
Was nicht so in der Zeitung steht, weil es oft verkürzt ist und du kannst mit dem Koch dann wesentlich besser reden und ihm einfach sagen, okay, das und das.
Und hast du Sachen, also wenn jetzt wirklich was in die Hosen geht, gibst du ihm nur eine zweite Chance, bevor du schreibst?
Also so ein richtig, ganz ein Argenverriss, das mache ich nicht. Ich mache es deswegen nicht. Das Schönste für einen Journalisten zum Schreiben ist ein Verriss. Es ist lustig zum Schreiben.
Schlagzeilen ist größer.
Ja, alles. Es liest sie, jeder liest es und kommentiert es. Aber es gibt halt einen, dem es nicht taugt, das ist der Wirt. Sehr klar. Und man hat ja trotzdem eine gewisse macht als Journalist, weil das ist gedrucktes Wort und das lesen bei den Nachrichten jetzt in dem Fall 400.000 Leute und da hat man Verantwortung. Und ich glaube, wenn jetzt wer einen schlechten Tag hat, weil vielleicht wer krank geworden ist in der Küche oder was auch immer, man muss jetzt nicht richtig draufdrucken.
Aber hast du schon mal gehabt, dass was so in die Hosen gegangen ist an dem Tag, du hast gesagt, ich schaue mir noch zweites Mal an?
Also so richtig ganz arg in die Hosen ist ja nie gegangen. Okay. Einmal war, was du...
Wir sehen wird nicht so, aber
nein, das machen wir nicht. Und da, das war, manche sagen ein Verriss, aber es war ja schon...
Gerechtfertigt.
Und ja, da bin ich dann nochmal hingefahren und hab das nochmal probiert und okay. Das...
War wieder so. Also keine, aber ich finde, eine Bestätigung darf man sich schon hier und da holen.
Aber dann ist ja wirklich so.
Ja, genau. Aber darf ich kurz einmal nachfragen, weil ich bin ja praktisch ganz außen vor als Sprudelproduzent. Wenn du jetzt jemanden testen ist ja überhaupt ein Scheißwort, aber wenn du was probierst praktisch, wie läuft das ab? Also wie kann man sich das vorstellen? Du sitzt dich hin, schaust ins Netz und denkst, zu dem wollte der schon mal. Oder gibt es da tatsächlich einen kleinen Vorplan, wo man sagt, hey, das sind die 50 Lokale im Jahr, die sollte man unbedingt ausprobieren? Oder wer sagt, was man sich anschaut?
Es gibt natürlich gewisse Lokale, die werden immer wieder getestet. Die sind halt oben in den Rankings. Das macht man immer wieder, um zu schauen, wie sie sich weiterentwickelt haben, ob sie stehen geblieben sind. Aber grundsätzlich gehe ich hin, schaue mir die Speisekarten an, dann kannst du schon mal
einordnen,
wo das Ganze hingeht und dann halt essen. Dann ein bisschen analysieren.
Es geht nicht nur um Gourmet-Tempel, oder?
Nein, auf keinen Fall.
Okay.
Also ich persönlich gehe natürlich auch gern fein essen, aber ich gehe zum Würstelstandl oder gehe in ein Wirtshaus, in irgwelche Beiseln, das taugt mir voll.
Ja, so bildet also wirklich, man ja ganze Grätsche, also bildet man einen ganzen Querschnitt von
das der Gastronomie. Unbedingt. Aber was denn, man muss sagen, viele Bewertungen zielen auf das ab, die besten gourmetartigsten Restaurants herauszuschälen. Ja. Das ist eben die Frage, ob das Ziel ist, so wie bei einem Klassenschön, dass ich das sage, Falstaff und Co., die wollen halt zum Schluss, dass dann die Top 5 oder Top 10 wieder halt die Besten sind, was ja in Ordnung ist. Und alle anderen 99,8% haben eigentlich nichts davon. Das klingt jetzt voll hart.
Ja, also es hat immer die Frage, wer ist der Beste?
Das meine ich ja. Aber also was ich damit sagen will, ist, es gibt nicht nur 0,1% Restaurants, sondern es gibt nur 50%.
Ja, es gibt irgendwelche kleinen Wirtshäuser, wo die Oma noch drin steht oder die Mama, die machen unglaubliche Mohnnudeln, Suppen. Rindsuppen ist für mich immer so
ein Gradmesser, gell?
Ein Gradmesser. Ja. Wenn die Rindsuppen gut ist, dann weiß ich, da kann wirklich wer kochen. Oder Gulasch, das sind an und für sich so banale Dinge.
Ja, aber das ist voll schwer zu machen.
Das ist voll schwer.
Es ist wirklich schwer,
Basics, dass richtig gut sind.
Genau.
Und da, aber ich denke mal, was dem, was du jetzt so Gourmet-Tempel hast und du hast jetzt einen 4-Haben-Betrieb oder 5-Haben-Betrieb oder 2-Michelin-Stern, da fährt natürlich die ganze Welt hin. Über die berichtet man, da kannst du viel mehr Hörerschaft erreichen. Aber wenn du irgendwo in Hintertupfing in obersten Mühlviertel kleine Quetschen hast mit 5 Sitz, also 5 Tisch, also 20 Sitzplätze, du schreibst da eine gute Kritik, da wird jetzt keiner von Wien wahrscheinlich extra für das herfahren. Und ich glaube, darum ist gut, dass man in lokale Bereiche wie in Oberösterreichischen das abbildet, was wir wirklich in Oberösterreich haben.
Ich habe zum Beispiel mal eine interessante Geschichte für den Standard war das damals, fürs Rondo Titelgeschichte geschrieben über Michelin-Lokale in Hongkong, wo man unter $10 essen kann. Also für eine Handvoll Dollar war da die Schlagzeile.
Für eine Handvoll Dollar.
Und da haben wir halt, also ich habe dann Lokale testet, die einen Stern gehabt haben oder ein Pipgourmand und wo du wirklich unter $10 essen hast können. Und Hongkong ist ja wirklich, wo die Miete $8,000 kostet für die Leute. Das war schon cool.
Das sind diese Lokale, die wahrscheinlich genau 2 bis 3 Quadratmeter groß sind und so ein Schlurf sind.
Oder so.
So ein Würstelstandl, nur halt eine. Ja. Ist Hongkong eine Reise wert, wenn ich jetzt gleich mal so zwischenfragen muss? Ich war in Hongkong schon, aber es ist 25 Jahre her.
Also bei mir ist es 20 Jahre her.
Entschuldigung, sorry, falsche Frage.
Da kann sich natürlich jetzt einiges geändert haben, aber mir hat es damals richtig getaugt. Hongkong war super.
Japan steht als nächstes auf meiner Liste.
Japan ist auch Weltklasse. War ich vor 6 Jahren ungefähr. Ist ein Traum. In Japan kannst du da super essen. Du kannst enorm viel Geld auslegen, aber du kannst genauso in irgendeiner kleinen Izakaya einmarschieren mit 3 Sitzplätzen,
geil,
wo du einfach voll, voll lässig.
Ich war Amino Saka und das hat mich schon gescheit, das hat mich schon gescheit fasziniert. Wenn du die Küche magst, natürlich ist der Kobe im Vordergrund gestanden, wo es probiert, was da alles gegeben hat. Wäre schon sehr geil.
Ich glaube, ich befürchte, ich werde die rahmenlose Nummer dort probieren.
Die rahmenlose Nummer?
Nein, also viel Rahmen essen, aber in allen Ausprägungen. Ja. Bis dass man die Nudeln, die Udon-Nudeln bei den Ohren ausstehen.
Du tust den ganzen
Tag. Ja, genau. Aber und okay, du hast ja neben den Nachrichten nur ein paar andere, nehmen wir es einmal, Heimathäfen des Schreibens. Für wen schreibst du jetzt nur aktuell?
Also jetzt viel mache ich fürs à la carte zum Beispiel. Mhm. Dann für unterschiedlichste Gourmet-Magazine, die herumgeistern. Jetzt fürs FLE, das Spiegel-FLE, schreibe ich jetzt gerade eine Geschichte. Da bin ich morgen Redaktionsschluss.
deswegen die Augen auf der Uhr.
Und ja, für unterschiedliche Medien, alle, die man so kennt.
Du bist ja im Thema Wein, bist du da viel drin? Weil auf den Weinverkostungen sehe ich eigentlich sehr viel.
Ja, ich bin Sommelier, aber selbst Sommeliers ausgebildet. Oh. Also in der Schule, in der Landwirt, also die Jungsommeliers. Mhm. Und habe Diplom-Sommeliers geprüft. Ja.
Respekt.
Seitdem 12 Jahre ungefähr.
Wow. Bin ich Sommelier. Okay. Ja, das heißt, gut, du kennst dich mit Sommelier ein bisschen aus. Ich bin ja nur Trinker.
Aber du kennst den Andi seine Sachen schon auch, gell?
Wenn ja,
wir haben bei der Ding geredet, weil da mich die Wülzer im Whiskyfass mitgehabt.
Ah. Und
das habe ich da präsentiert oben bei der Verkostung.
Gut, ist
sehr gut angekommen.
Ist vielleicht, das war gut. Vielleicht ganz eine spezielle gleich, aber ja. Nein, aber also das.
Also.
Hast du für Falstaff auch schon mal was gemacht? Oder
habe ich gemacht, ja.
Geht es jetzt darum, in der Gastroszene, wer gerade einfach Bedarf hat oder wer gerade in die Richtung was macht? Oder wie funktioniert das eigentlich, wenn man sagt, hey, ich habe eine coole Idee oder kommt ein Magazin auf einen zu und sagt, du, wir brauchen irgendeine Strecken, wir brauchen irgendeine, wie läuft sowas in
also real? Grundsätzlich versucht man schon ein bisschen neue Themen zu finden, die noch nie wer geschrieben hat. Weihnachten, Ostern ist halt klassisch, da gibt es immer wieder das Gleiche oder ähnliche Sachen, die man halt um gewisse Produkte herumspinnt. Aber lustig sind halt die Dinge zu schreiben, die noch nie wer geschrieben hat.
Mhm. Also auch schwarz empfinden. Es gibt ja schon so viel, was geschrieben worden ist auf der
Welt,
dass du anders präsentierst. Und aber ich glaube, beim Thema Wein tut sich ja sehr viel in letzter Zeit.
Ja, mein Wein, also es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele tausende Winzer, also da kann man immer wieder was schreiben. Jeder Winzer ist unterschiedlich, also ich schreibe, wenn ich über Wein schreibe, nicht nur, dass ich den Wein analysiere, sondern ich möchte ja den Menschen dahinter sagen, weil so schmeckt er dann der Wein, wie der Mensch ist.
Das sind wahre Worte.
Aber dein schmeckt leicht. Bei dir trifft es nicht so.
können wir festhalten, voluminös schmeckt es, aber es ist leicht.
Es ist, sagen wir so.
Ja, stimmt, das so. Es bildet nicht unbedingt meine Körperfülle ab, aber, nein, aber hey, Pip Gourmand, ich meine, wie gesagt.
Ja, wir kennen sie.
Ja. Ich hab jetzt eine Frage an die, wo ich zuerst kurz einmal geteasert habe, was mich interessiert, einfach so, weil, was wir gehen alle mit offenen Augen durch die Welt. Ich würde gern von dir drei Themen oder vielleicht drei Themen abfragen, das klingt wie ein Lehrer, der Entschuldigung. Nein, ich würde gerne wissen, was sind deine Top 3 Themen von den spannendsten Trends der letzten Jahre, die gekommen sind, um zu bleiben. Was glaubst du, sind Themen, die jetzt schon da sind und definitiv bleiben werden?
Ja, man, es ist, sagt sie, diese Slowfood-Geschichte zeigt ja in abgeschwächter Form, oft auch in den Betrieben, in den Wirtshäusern. Das heißt, der Trend zur Regionalität, der ist einfach da. Wobei, ich muss dazu sagen, auf der BOKU habe ich vor 25 Jahren eine Arbeit geschrieben über regionale Kennzeichnung in Speisekarten. Das kann ich jetzt genauso schreiben. Da hat sich teilweise nicht viel geändert bei gewissen Voraussetzungen. Aber Regionalität wird immer wichtiger, weil einfach das Bewusstsein der Leute immer wichtiger wird, weil sie wissen wollen, eben, wo das herkommt. Dann mit der Regionalität verknüpft halt die Produktionsmethode. Das heißt, Bio ist ein großes Thema, beziehungsweise wie etwas auch produziert worden ist. Das heißt, ist jetzt industriell hergestellt worden oder ist ein Handwerk dahinter? Und dann halt auch diese ganze Gesundheits-Wellness-Geschichte, dass man halt schon merkt, dass weniger Alkohol getrunken wird. Dass weniger Fett genommen wird, also diese Health-Geschichte. Ja, Das ist
also long, wie heißt es, Longevity oder wie, ja, genau, wie heißt es jetzt im Neudeutsch? Jeder, ja, will, jeder will praktisch ewig leben, das kennen wir vom Highlander eigentlich nur, aber.
Aber das, ja, das wird irgendwo, jeder Trend ist einmal zu Ende und dann wird auf einmal.
Ich glaube, jetzt wird die Regionalität wird jetzt ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal übertrieben, ausgeschlachtet, weil früher sind einfach vom Bauern was gekauft.
Ja, genau.
Also, jetzt wird es natürlich an die große Gogge gehängt, weil es auch ein Vertrauensbeweis ist, ja, und ein bisschen mit Werbung wird auch genommen. Ja. Was ich überhaupt nicht ausgehört habe in letzter Zeit, das war die Nachhaltigkeit, weil alles war auf einmal nachhaltig.
Ja.
Und das hat sich jeder auf die Fahne geschrieben, ob das dann genauso war, steht jetzt außer, das ist ein bisschen, ja. Aber da bin ich auch bei dir, also das Regionalität, das hört man immer mehr, das kennst du ja von dem Ganzen.
Ich glaube, die große Gretchenfrage, die man sich stellen muss, ist, ob jemand wirklich das tut, was er sagt, oder ob er einfach nur liegt, damit er nicht runtergeht. Also das, naja, ist halt, sicher, so ehrlich muss man sein.
Weil irgendeine PR-Firma, genau, kann ich mir immer organisieren, ja, genau, die macht das aus einem Müll, ja, genau, oder Schrott macht, dann macht er auf einmal das geilste Produkt.
Und so ein Licht.
Und was halt schon, also man redet immer von der vom Geschmack der Kindheit, aber wenn ich mir die letzten 20, 30 Jahre anschaue, die ganzen Eltern, die gekocht haben, wenn die nichts mehr kochen können, dann ist der Geschmack der Kindheit Backersuppen. Ja. Also, was das, ja, ist dann.
Wir haben es sehr schon oft thematisiert, wenn du Leute fragst, hey, tust du selber kochen? Nein, ich habe keine Zeit. Nein, ich habe keine Zeit. Ich bin so gestresst. Aber kennen jede Netflix-Serie, siehst immer, wo sie nicht sind auf Instagram, hast du aber keine Zeit haben zum Kochen. Ja. Und da kennen sie halt denen Kinder auch nicht wirklich das Beste.
Ja, die Küchen sind teilweise super eingerichtet, aber ja, haben alles, aber.
Kosten 30er, 40er und wird nie gekocht.
Wird nie gekocht. Das finde ich schade. Weil, man, grundsätzlich brauche ich nicht wirklich viel zum Kochen. Ein bisschen eine Leidenschaft, eine Liebe und zum Lebensmittel und,
genau,
Handwerk, das ist, also für die Basics, das, wenn man das gern macht, dann hat man es auch schon nicht drauf.
Jetzt muss ich dir als Profi was fragen, und das, ich hoffe, das ist nicht fies. Sagt dir das Thema lektinfreie Ernährung was?
Na, also jetzt.
Siehst
Wir haben nämlich vor kurzem Doppelfolgen gehabt über lektinfreie Ernährung.
Also nein, ich mir gedacht, ich wollte nur wissen, ob du, weil das ist nur, das ist sowas von, das Wort unbekannt ist das Falsche, aber das ist sowas von noch nicht da. Aber da sind ein paar echt spannende Themen drinnen. Das ist ganz eine skurrile Geschichte.
Also ich kenne es nicht, aber nein, also grundsätzlich, oder sag.
Kurzer Trigger, das ist nur Lektin, bedeutet, das sind diese Stoffe, die im Organismus bei der Verdauung Reizungen und
Entzündungen
und so hervorrufen. Und kleiner Spoiler-Alarm, in Gemüse und so ist relativ viel davon drinnen. Perverserweise in krass gefüttertem Fleisch wenig. Okay. Also das ist ganz, ganz ein skurriler, anderer Ansatz, ich würde es nur sagen. Ja. Also selbst wir sind da gestanden wie zwei so Ochsen und haben gesagt, what?
Und der hat dann gesagt, bitte sag keine Tomaten. Ja, Tomaten sind am meisten
die schlimmsten,
weil die nicht die Histamine sind die schädlichen, sondern die Lektine, was die Histamine
triggert. Naja, das triggert sozusagen, was im Körper die Entzündungen hervorruft. Okay. Egal.
Also grundsätzlich bei der Ernährung, denke ich mal, man soll das essen, was einem schmeckt.
Genau.
Alles.
Und was man am besten vertragt.
Jeder ist unterschiedlich, aber jetzt, ich meine, du wirst aus der Gastronomie kennen, wenn du 20 Leute hast, hast du 20 Ausnahmen.
Ja. Und jeder hat irgendeine fast eine Art
im Umgang gehört. Ja, na sicher. Und Fleisch ist ja nicht, aber Rindsuppen schon. Genau. Und die Garnelen hätte ich schon auch gerne auf dem Spieß. Aber
ohne Speck dazwischen.
Ja, genau.
Wie das wird fettig, hast du gesagt.
Und ich glaube, also es gibt natürlich schon schwere Fälle mit Allergiker, das ist zu berücksichtigen, aber oft denke ich mal, also ein bisschen lustiger und lässiger mit Freude ans Thema rangehen. Das ist nicht nur, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich darf das nicht, weil dann
da macht es keinen Spaß mehr.
Da verliere
ich auch
deine.
Aber das sagen wir mir auch, weil ich glaube, dass du, wenn du ein glücklicher Mensch bist und zufrieden bist und ein Genussmensch bist, weil für uns ist das aber so, Genuss ist im Jetztleben.
Ja.
Du bist da, du machst dir Gedanken, also ich und er, da spreche ich auf einen Andi, wenn ich irgendwo hingehe und habe ein gutes Essen, da freue ich mich richtig, einen guten Wein dazu, da bin ich so ein kleiner Nerd, bei der Weinkarte was aussuchen, das dauert vielleicht ein bisschen länger. Aber dann, wenn das passt und das ist was Gutes, da freue ich mich wie ein kleines Kind und da geht es mir gut dabei. Und ich glaube, dass das die Leute, wenn du Glückshormone ausschützt und wenn du gut drauf bist, dass das viel mehr hilft wie das andere. Und wenn du die permanent geißelst, nur dass du 5 Kilo weniger hast.
Ja, genau, einfach essen. Man muss jetzt nicht föllern oder so, aber ganz gemütlich normal essen. Oder ein Glas Wein trinken, ein Bier.
Im Mörskäse einmal föllern.
Ja. Vor kurzem habe ich einen coolen Spruch gehört. Er hat gesagt, wegen Annehmen ist gegangen. Sag ich, warum? Ja, ich fahre in den Urlaub. Und der andere hat gesagt, lieber 14 Tage schauen wir, wie den Rest vom Jahr zusammenreißen. Ja. Verzichten.
Den kann ich unterschreiben.
Jetzt ist schon weg. Aber das war bei den Gastronomie so oft spannend, gell, ich habe es meistens in der Damenwelt erlebt, nein, ich tue mich jetzt vegan ernähren und vegetarisch und was der Teufel was. Ich glaube, das fühlt halt vorher ein bisschen, wenn es glaubt, wenn es Gemüse und andere Sachen ist, das abnehmen. Und wenn es wieder irgendwo anders trifft, hey, Blutwurst, hey, du bist Veganerin. Na, ab und zu brauche ich es. Das haben wir da beim Thema.
Ja, aber wenn man sich das eingestehen kann, dass man ab und zu gut isst, dann hat man eh schon mal den ersten Schritt geschafft.
Aber das macht sie ja nicht in dem Lokal, wo es, das so. Macht die Person nicht in dem Lokal, das was immer ist. Das macht
eh woanders, das muss nicht sein. Fremdessen. Fremdnaschen.
Genau.
Jetzt habe ich nur die zweite Frage, die ist, finde ich fast natürlich nur ein bisschen spannender. Gibt's Themen aus jetziger Sicht, die bei uns noch nicht angekommen sind, aber die eine Chance haben, dass in Zukunft interessant werden? Getränke, Essen, irgendwas, was zum Thema, ich nenne es jetzt einmal Großthema Genuss. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da gibt es Plänzchen?
Naja, man, das ist das alkoholfreie Thema bei den Getränken, das ist eh.
Ich würde sagen, es ist eine groß, schnell wachsende Pflanze. Das kann man wirklich, ich kann nicht nur sagen, die Hälfte von meiner ersten Charge ist weg. Mhm. Und ich habe noch nicht einmal Pickel.
Also ich kenne Winzer, die produzieren halt alkoholfreie Sachen auch, irgendwelche Verschü und die sagen, verdienen sie wesentlich mehr als mit den Weinen.
Wirklich?
Ja, sicher. Geil.
Geil. Also, weil die Herstellung ist manchmal teurer, aber wenn das ist
ja. Naja, wenn du einen Traumsaft machst.
Ja gut, ja, stimmt.
Das ist eigentlich sogar, brauchst weniger.
Keine Zeit. Da liegt nicht ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr oder zwei Jahre mal drum.
Aber das ist halt schon, da wird sich sicher noch einiges tun, ob jetzt alkoholfreier Wein, so dass das Nonplusultra ist, weiß ich nicht.
Wie siehst du das ganz persönlich?
Also ich persönlich, ich trinke gerne einen Wein. Wenn ich keinen Wein trinke, dann trinke ich einen Traubensaft oder spritze mir den Traubensaft oder trinke einen Verschü oder irgendwas anderes. Ich finde es schade, wenn du das ganze Jahr im Weingarten stehst, machst ein Top-Produkt, stellst einen Wein her und dann
kastrierst du das wieder.
Dann fährst du nach Deutschland raus und nimmst die ganze Seele eigentlich weg. Mhm. Das finde ich, das ist einfach, verstehe ich nicht. Das ist so, wie wenn ich einen Artikel schreibe und dann sage, naja, jetzt fahre ich drüber, lösche wieder alles. Und das Stille.
Aber das gefällt mir, dass du das sagst, weil das war ungefähr dasselbe Strang, den wir uns jetzt die letzten fünf überlegt haben. Deswegen haben wir ja den Alkoholfreien eben nicht entalkoholisiert, sondern wir haben einen Apfelverschü genommen, also unreife, sehr säurebetonte Äpfel und auf dem haben wir es aufgebaut.
Das finde ich, das passt auch gut.
Das ist nicht fake, sondern der ist halt so, ja. Ist halt recht säurebetont, aber ja, Säure ist ja nichts Schlechtes, haben wir auch schon gelernt, glaube ich. Und ich frage dich dann nachher beim Off-Record, ob er da geschmeckt hat. Weil das Feedback drinnen, das träume ich jetzt nicht. Von einem Kritiker. Das ist mir echt. Frage ich, nein. Das Thema, es gibt extrem viel leichte Sachen im Weinbereich jetzt auch. Also mit leicht meine ich zwischen, ich sage jetzt einmal 8% und 10%, da bewegt sich auch gerade, sogar im Rotweinbereich. Hast du da schon mal ein paar Sachen probiert?
Ich finde super. Finde ich wirklich klasse. Also ich persönlich mag jetzt auch diese 15% Alkoholweine, die jetzt vom Holz geschwängert sind, mag ich jetzt eher nicht so.
Ist auch nicht mehr so, gell?
Also wo ich mir jedes Mal einen Schief einziehe, wenn ich das trinke. das brauche ich persönlich nicht. Also es gibt Leute, denen taugt das, aber also wenn ich in einem Wirtshaus bin, in einem Restaurant, dann mag ich einen Wein trinken. Und ich von einer Flasche mit 15%, da bin ich düt. Da merke ich vom Essen nichts mehr, sondern ich will halt gern auch halbe oder ganze Flaschen unkompliziert trinken, wo ich dann noch.
Aber das war einmal eine Zeit lang so, 2000, ich bin 2000 in Gastronomie gerutscht, ja, ich bin wirklich gerutscht. Dann, wie ich auf Saison gegangen bin, da war ich in Ischgl und da war es schon so, dass die Weine so mit 14-15% Anfang der 2000er, das war ja, das hat fast jeder viel Holz, viel Alkohol, das nein, war bei den Weißen
natürlich,
14-15%.
Es war damals der Trend und wahrscheinlich wird das auch wieder kommen, vielleicht in 10 Jahren, wenn jeder so bei, eigentlich mag ich es nicht, ich will jetzt wieder mal ein bisschen an Bauer haben.
Und stell dir vor, der hat 15% und dann ist er nur, gehst in eine Gastronomie nicht, bestößt ein Glas Wein, dann hat er 15% und dann steht er bei so einer Temperatur schön heraus.
Bis zum Moment.
Nein, aber zum Beispiel vom Nikolaihof, die Wiener Decksabfüllung 97, die 100 Punkte
gekriegt
hat. 100 Punkte, die hat, weiß ich nicht, glaube ich, 11,5 oder 12%. Ja, das
war ganz 12,5, glaube ich, hat er gehabt. War nämlich sehr leicht.
Sehr leicht.
Also ewig auf der Hefe liegen lassen, glaube ich,
ja, gefühlt. Und das hat erst 100 Punkte Wein. Von einem Demeter noch dazu.
Also leicht ist ein Thema, das noch mehr wird. Gibt es andere Themen jetzt, was Speisen oder Zubereitungsformen oder irgendwas, wo man sagt, da kommt sich was da.
Nein, natürlich ist diese man versucht es überall, das Beste aus jeder Welt herauszuholen. Meine, diese fermentierten Lebensmittel, das ist eh mittlerweile schon gang und gäbe, obwohl es das bei uns auch immer schon gegeben hat, mit Essiggurkel und solche Sachen.
Aber da hat es noch nicht Kimchi geheißen.
Hast du noch nicht Kimchi geheißen? Ja,
drum. Da merkt man, Nomen est Omen. Also ich kann nicht sagen, Namen sind überall wahnsinnig wichtig.
Ja. Ja, oder Ghee und Butterschmalz, oder Ghee und Butterschmalz, ist alles gleich.
So gesehen. Ja,
aber
dann, anders,
halt besser. Also, aber man versucht natürlich schon gewisse Gewürze, gewisse Aromen oder von anderen Küchen eine zu packen und das halt dann wieder weiterzuentwickeln. Wobei ich trotzdem glaube und dass ich gewissermaßen hoffe, dass so diese österreichische Küche schon wieder ein bisschen einen Schub kriegt, weil sie halt keiner mehr macht und alles, was nicht mehr da ist, das wird halt versucht, dann das wieder zu machen. Und eine gute Krautwickler oder ein Gulasch oder Beischl, Mohnnudeln, das gibt es ja fast nicht mehr.
Aber lustigerweise, wenn du das sagst, wenn du irgendwie sagst, hey, ein Beischl, ja, da musst du dort und da fahren, da wissen es die Leute, die was das mögen, wissen es schon ganz genau, was das dann gibt, weil es eben nicht überall gut zur Verfügung ist.
Oder gut gemacht. Ja, und wer es kann, ja. Also es gibt nicht mehr so viele Köche, die gewisse Speisen wirklich so zubereiten, dass du sagst, genau so.
Naja, wirklich in der Lehrlingsausbildung, wenn oft, also hängt immer vom Betrieb ab, der Lehrlinge ausbildet, aber wenn es jetzt nur Sackerl auf und rein, also es kennen, also meiner Meinung nach, was ich auch schaut, finde, dass manche Köche oder Kochlehrlinge einfach ein Gemüse nicht mehr kennen. Also das, was ist der Brokkoli, was ist ein Sellerie, da schaust du dir auch mal große Augen oder einfache Dinge wie ein Händel zerteilen. Ich rede jetzt nicht von einem Rind, dass sie es zerteilen müssen, aber ein Händel oder ein Kaninchen oder.
Wir haben unseren Lehrling zum Fleischhocker geschickt eine Woche und gesagt, hey, geht das, dass der zu dir auskommt, das Beste, dass das auch siehst, wo zlegt wird, weißt du, weil das ist ja nicht nur vom Fachwissen, das ist auch vom Wareneinsatz. Kauft einmal große Stücke, du sparst ja auch wieder was.
Natürlich.
Die Effizienz, was da ausschaut am Ende des Tages.
Ja, und das würde ich mir schon wünschen, dass das wiederkommt. Auch generell, dass das ganze Tier wertschätzt, gell, dass du halt von,
Nost-Hotel, wie es heißt. Aber ich wollte gerade sagen, jetzt hat es einen Namen gekriegt mit Nost-Hotel seit, sagen wir mal, 10, 15 Jahren. Jetzt ist es auf einmal wieder ein bisschen mehr im Kopf. Früher hat man einfach gesagt, Vollverwertung.
Genau.
Ja. Punkt. Ich meine, einfach nur alles nehmen, was da ist und verkochen und verarbeiten.
Aber wer isst heutzutage noch Innereien? Ganz wenig. Ja,
du wirst lachen. Es gibt jetzt, meiner Meinung nach, wieder Zielgruppen, die isst es wieder ein bisschen mehr. Wenn es schön gemacht sind und in sagen wir mal, in 10, 20 Lokalen in Österreich geht es richtig gut.
Ja.
Aber eben bei den anderen 500 nicht mehr.
Also ich habe halt mit einem Gastro-Kollegen gesprochen, der hat Speisekarten herzeigt, wo es Hirn mit eingegeben hat. Mhm. Gesagt, wo gibt es das noch?
Ja, ich habe schon oft davon geredet, Hirnmine.
Aber wir haben auch Spezialwochen gehabt zum Schluss, ich glaube die letzten 3 Jahre, immer einmal im Frühjahr, einmal im Herbst, also Nost-Hotel-Geschichten. Und wenn wir halt dann Stierhoden auf der Karte gesteckt gehabt haben, da hat es immer, wenn du eine Gruppe von 10 Leuten gehabt hast, haben es immer irgendwie anbestellt. Einfach nur reines Interesse. Oder Nierndl, Kutteln brauche ich jetzt, muss ich mit seinen ganz vorne anstellen, aber wenn es gut gemacht sind. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass du in ein Lokal Vertrauen hast, weil wenn du weißt, dass der immer alles perfekt macht und so wie es schmecken sollte, dann traust du auch andere Sachen essen. Ja. Wenn ich so ein Wackelkandidat bin in der Gastronomie und einmal ist gut, einmal ist nicht so gut, dann esse ich keine speziellen Sachen. Also
wir haben beim Höller Markus, beim Höllerwirt gearbeitet und da haben wir zu Silvester Bergaustern als Amüs serviert und hat alle haben das gegessen, alle hat es taugt. Oder einmal in Hamburg beim Gastrobiss.
Bergaustern, sagst du für unsere Tour?
Ja, bitte sag mir das, weil ich bin jetzt auch...
Ja, Hoden. Hoden.
Hoden. Okay, und das sind...
Also Lammhoden waren das in dem Fall.
Das ist aber kleiner Sand. Das ist ein riesen Austern gewesen.
Bergaustern heißt das. Oh. Wir sehen wieder was klein, weil der Tag schon wieder nicht umsonst.
Oder in Hamburg beim Gastrobiss für 300 Leute haben wir Hirn gemacht und ein bisschen mit Lado. Von den 300 haben es 280 gegessen, wollten es probieren, denen hat es alle getaugt. 20 wollten es halt nicht, ist auch verständlich.
Ja, weil viel Kopfsache dahinter ist.
In dem Fall ist wirklich Kopfsache.
Ja, früher war ich ein kleiner Bub, der Nachbar, das waren Kroaten, die haben das wie eine Sparfahrt gemacht, alle paar Wochen. Da bist du dann einfach mit dem Löffel reingefahren ins Hirn und dann hast du ein Hirn rausgegessen. Das war gut, das war schön sämig und das war schon, du verzierst nicht das Gesicht.
Also ich meine, das erinnert mich eher an Indiana Jones, weißt
du? Was ein...
Wo es das Äffchen
serviert haben. Ah ja, genau, was haben wir dann, ja.
Ist gut. Nur für die Älteren unter uns. Aber Das heißt, du hast Sorge, dass die traditionelle Küche verschwindet, oder?
Ja, genau. Okay. Wobei in Linz merke ich schon, dass jetzt auch Wirtshaus noch, nicht Wirtshaus noch einen anderen, aber es sperren wieder welche auf, die bewusst auf diese Klassiker zumindest
setzen. Nein, weil es auch wieder eine Art der Nischen geworden ist.
Nein, darum sage ich, es ist weg gewesen, keiner macht es mehr und darum kannst du da wesentlich mehr punkten als mit einer Fusionsküche, wo und du.
Ja, mit dem so asiatisch war einmal eine Zeit lang voll der Trend, jeder wollte irgendwas Asiatisches machen.
Ja, und vor allem, das Schwierige bei der Hausmannskost ist halt, du hast jetzt in unserer Generation noch Vergleiche. Du weißt, okay, meine Mama oder meine Oma hat das so gekocht und das heißt, du hast dann einen Vergleich. Bei irgendeinem Mischmasch, wo du das und das zusammen tust, sagst du, ja, gibt es ja keinen, der das genauso macht. Und das ist immer das Schwierige an der Hausmannskost. Mhm. Dass du immer im Vergleich bist mit dem anderen.
Du hast eine Referenz irgendwo im Hinten. Ja. Und die ist natürlich auch wieder regional, spezifisch, ja, familiär, was weiß ich was. Und natürlich kann das nie genau so sein, weil jeder
spielt alles mit.
Naja, verschiedene Tag, verschiedene Zugänge, was der verschiedene Mentalitäten, jeder macht es ein wenig anders.
Musst du nur den Schweinsbraten anschauen. Was ganz genau. Schweinsbraten, welche Knädel, welches Kraut. Ach,
das ist ja Religion. Das ist wie wenn es da, eigentlich müsstest du nur ein Buch machen mit nur Schweinsbraten.
In jeder Ausführung dann.
Ja, ich glaube, dass das gar nicht so dünn wird.
Ich glaube, wir haben so in Oberösterreich Knädeln. Ich feiere das voll, wenn ich da gute Knädeln kriege. Ja. So kramme Knädeln, was ausgelassen, knusprig innen sein, mit einem guten Tag. Das ist göttlich sowas.
Oder jetzt einmal ein kurzes Shoutout an meine Mutter, die uns letztes Mal.
Marienknädel.
Nein, Erdbeerknädel. Entschuldigung. Die uns frisch Erdbeerknädeln aus einem Topfentag gemacht hat. Also zum Einignieren.
Nach drei Knädeln habe ich gefragt, darf man noch nehmen? Ja, bitte nehmen. Der Andi hat dann noch einmal einen vierten Knädel und dann meinte ich, ist er nur einen. Ja, die waren wirklich gut. Und sowas kriegst du halt auch nicht mehr so oft selber gemachte Knädeln.
Ja.
Die Innviertel-Knädel, die kleinen, wenn ich drauf denke, die sind super gut. Hat es lange nicht auf die Karten gegeben. Wir haben es auch so gut wie nie auf die Karten gehabt, eigentlich Knädeln.
Es gibt wieder ein paar Produzenten, die das auch wieder machen, auch handwerklich. Da kenne ich selber ein paar. Also Knödelwerkstatt zum Beispiel, und da gibt es ein paar mittlerweile. Sogar der Maximarkt hat eine eigene Knödelerei eingebaut, jetzt bei einem ganz neuen in Ried. Also die haben einen eigenen großen Bereich für Innviertelknödel.
Echt?
Ja, machen es aber dort. Also sie produzieren es alles dort. Und wird TK gemacht und zum Verkaufen. Wie gesagt, er würde es erst Innviertler, das ist natürlich, oder beziehungsweise aus dem Grenzland und dem taugt das einfach. Aber was kann man tun, damit man ein bisschen dem Thema, nehmen wir es einmal, was die österreichische Küche auch ausmacht, dass man da dagegen halten will, nicht sagen, aber wie kann man das unterstützen?
Du musst auf mehreren Ebenen arbeiten. Zum einen einmal in der Ausbildung bei den Köchen. Das ist wichtig in den Schulen. Also ich wäre ja dafür, dass Kochen ein Schulfach ist. Kochen mit gleichzeitig, dass man sich mit dem Garten auseinandersetzt, wobei Garten immer schwierig ist. Im Sommer ist eigentlich alles reif und
bist nicht da, ja, genau.
Bist nicht da. Mhm. Aber ja, und die Eltern ermutigen, dass sie halt wieder ein bisschen kochen und.
Es gibt ja so viele super Projekte. Entschuldigung, dass ich unterbricht auch. Ein Freund von mir, dann übrigens, der kommt man, da werden wir uns mit dem mal eine Podcast-Folge ausmachen. Der macht den Großmünster, den Gemeinschaftsgarten. Und gerade für Leute, die was in so Hochhäuser wohnen oder Mehrparteienhäuser, es gibt immer Möglichkeiten. Ich glaube, da kann man die Schulen auch sicher gut integrieren. Dann tut man einmal im Winter irgendwas machen, gerade ernten oder sowas, kann man auch machen, das Ganze. Aber da bin ich voll bei dir, dass man es schon viel früher integrieren soll, als wenn du erst Lerner oder Weiterbilden in der Schule machst.
Genau.
Aber was denn, man muss jetzt sagen, kochen gefreitern oder gefreitern nicht. Ich meine, das ist jetzt, ich will jetzt da niemanden in Schutz nehmen.
Also meine Frau zum Beispiel, die ist in eine normale Schule gegangen und hat Kochen gehabt. Und die hat eine Kochausbildung eigentlich quasi, aber sie hasst Kochen.
Okay. Darum hat sie das machen.
Ja, genau. Also aufgrund ihrer Schulzeit. Das ist
übrigens an dieser Stelle gratuliere als frisch gebackener Ehemann.
Ja, genau. Ja, gebacken man, nämlich.
Gibt es noch irgendeinen Trend, wo du sagst, das ist eine Sache, die ist bei uns noch gar nicht so da, aber international vielleicht schon mal wo gesehen oder schon mal irgendwas davon gelesen und das könnte was sein? Fällt da was ein?
Also Trends, die ernst zu nehmen sind, nicht.
Okay.
Also es poppt schon immer wieder was auf, was für 2 Monate, 3 Monate vielleicht aktuell ist. Da geht es viel um Convenience-Geschichten, aber halt so richtig, was in die Tiefe geht, das entwickelt sich gerade eh schon seit Jahren. diese Sachen, die ich gesagt habe.
Von, ja, ja.
Fangt an bei Gemüse, Obst, was es halt früher noch nicht gegeben hat bei uns, was mittlerweile kultiviert wird, was dann wiederum einbaut wird in Gerichte.
Violette Karotten zum Beispiel.
Ja,
kennst du
da? Ja, sicher.
Oder gelb, oder gibt es in allen Farben.
Ja, oder Kacke zum Beispiel. Man,
wirklich, wachsen bei uns schon.
Also ich habe einen Kacke-Baum.
Geil.
Abartig.
Wir haben gestern diese Kumquat gegessen. Ja. Ja, das ist das geiler, wie ich gehabt habe. Also wir haben da von Baum haben, ja. Baum. Hat mir die von den Goschen gesteckt und gesagt, da, kost.
Weil sehr frau ist ja voll tief drin in der Materie.
Ja, die hat das, die ist auch praktizierende Gärtnerin, halt professionell.
Man hat reife Oliven bei mir am Baum.
Wirklich? Mhm. Okay. Nein, wir haben nur schöne Baum.
Ja. Doch nicht viel.
Nein, die haben wir selber aus Frankreich mitgenommen mal vor Jahren.
Also, die Olivenbaum.
Ja. Aber das siehst du eine andere, es gibt ja auch zum Beispiel diesen, es hat ja diesen Trend gegeben, zum Beispiel der asiatischen Küche, die jetzt mit diesem japanischen, gerade mit dem Thema Ramen, damit wir es mal auch tatsächlich in ein Wort verpacken. Und der Trend ist ja auch da und bleibt, das merkt man ja, weil selbst wir holen uns gerne mal einen Ramen da drüben in Wös. Gibt es eine andere Nation, wo man sagt, das ist eine Küche, die bei uns noch Platz hätte?
Also ich meine, Südostasien ist eh schon ziemlich abgegrast, würde ich sagen, Japan das Gleiche. Mexiko eventuell von der ganzen Vielfalt an Lebensmitteln, die haben. Ich muss sagen, es gibt manche afrikanische Länder, das sehe ich momentan nicht so. Die Sache, nordische Küche, okay, das ist eh schon seit 15 Jahren gang, gebe einfach aus den bestehenden wenigen, was man da hat, das halt in bester Weise. Sehr
puristische Küche.
Ja, genau, sehr, sehr zu veredeln, wo es auch um die Fermentation dann geht. Aber sonst, ich glaube, es poppt wieder irgendwas auf, dann wird wieder einmal, also italienische Küche ist bei uns sowieso
integriert. Ich wollte auch gerade sagen, das ist keine.
Aber französische Küche, das auch wiederum, das wird sicher wieder mal kommen, oder dann gibt es wahrscheinlich von Spanien wieder manche Gerichte, die halt dann einschlagen und die dann wiederum weiter veredelt werden. Das heißt,
Was ich auch ganz interessant finde, wenn wir jetzt gerade über das reden, das fällt mir gerade ein, dass das Thema Fleisch eigentlich was ist, was weltweit uns verbindet. Weil Fleisch, natürlich sind wir stolz aufs österreichische Fleisch, aber es gibt ja so viele andere Länder, die was wirklich gute Rassen haben, gut fordern. Und so ähnlich wie beim Wein, du hast da Fleisch aus Argentinien, du hast da Fleisch aus Japan, du hast da Fleisch aus Neuseeland, Irland, österreichisches Fleisch. Also da gibt es auch einige, die letzten Steakhäuser sind auch mehr geworden, denke ich jetzt mal in den letzten Jahren. Und auch das, was anbieten. Du hast nicht mehr nur einmal ein Filet, ein Rippe. Du kannst jetzt schon aussuchen, von was du hast. Und das verbindet, glaube ich, die ganze Welt ein bisschen miteinander.
Ja, also zum Beispiel Steak, dieser Trend geht meiner Meinung nach wieder ein bisschen zurück.
Mhm, okay.
Aber diese ganzen verschiedenen Cuts, die du halt hast. Ja.
Also das ist nicht mehr nur ein Filet auf der Karte.
Ja, genau. Das ist sicher, wenn wer spezialisiert ist, ist das lässig. Aber grundsätzlich, dass Steak angeboten wird, glaube ich, das geht meiner Meinung nach ein bisschen zurück. Mhm. Diese Steakhäuser, diese klassischen. Glaube ich.
Ja, weil wir haben das Thema ein paar Mal schon im Podcast gehabt. Es gibt zwar nur, unter Anführungszeichen, ungefähr 5% Vegetarier und 2,5% Veganer in Österreich. Okay. Nur diese 7,5% entscheiden oft für bis zu 50%, wo und was gegessen wird. Ganz genau.
Da, ja.
Also Randgruppen entscheiden, haben wir sie schon mal genannt. Das stimmt ja, glaube ich, nach wie vor, oder zumindest kommt es mir so vor. Und das ist beim Alkoholfreitrinker witzigerweise auch oft so. Also wenn du eine Person dabei hast, die nichts trinkt, dann trinkt man halt am Anfang einmal einfach alkoholfrei für alle. Einfach aus Solidarität, ja, irgendwie, skurrilerweise.
Nein, das unterschreibe ich nicht.
Viele.
Aber ich habe gerade eben vor kurzem mit Steak und so mit einem Betreiber gesprochen und der hat gesagt, da waren halt früher die Gruppen, also die haben sich halt einen Wein dazu genommen zum Steak und bla bla bla. Und jetzt trinkt man weniger Wein. Also dieses ganze Erlebnis ist nicht mehr so das Gleiche.
Das Genuss erleben, bewusst, wie soll ich sagen, bei Mineralzitronen hast du jetzt nicht das große Erlebnis, das ist nicht das große Highlight. Du kannst schon wieder andere Alternativen suchen, dass du ein bisschen Cocktails anbietest, oder verschiedenste Säfte, aber im Endeffekt, wenn du beim Wein sitzt dabei, du diskutierst den Wein, Food Pairing, du redest in Kombination mit Wein, der Wein ändert sich und das hast du bei dem anderen nicht. Das gibt mir ein bisschen die Leidenschaft bei dem Ganzen.
Ja.
Ich meine, ich kenne es, wir haben von den Lions sitzen wir im Ochs zusammen in der Plus, praktisch eines der Fleischlokale, sage ich jetzt einmal. Und ich kann auch sagen, wenn ich schaue, was die Leute alle bestellen, und wir sind alle jetzt gar nicht so jung, sondern ich sage jetzt einmal zwischen 35 und 55, und da siehst de facto kein Steak mehr von 30 Leuten.
Wirklich?
Nein. Ja, de facto keins. Was du voll viel siehst, ist, sind so leichte Kombis, also sagen wir mal so Caesar Salad mit Shrimps und Schinken und was weiß ich, also so eigentlich was, nehmen wir es einmal, eine leichte Alternative. Und was schon noch jetzt wieder mehr gegessen wird, sind gescheite Burgergeräte, also eher die, sagen wir mal, die ein bisschen verspülteren Sachen. Mhm. Die, wo Coleslaw und Sweet Potato Fries und also was der, was ein bisschen, nehmen wir es ein bisschen verspülter ist. Also das ist das, was ich sehe, wenn ich, und das ist jetzt eher so die Erwachsenenliga schon. Also das sind ja alles ödere, unter Anführungszeichen. Junge kann ich gar nicht sagen, weil ich nicht weiß, was die Jungen essen, aber ich glaube, das wird eher sogar nur ein bisschen reduzierter. Und Burger ist immer noch voll aber, da. Also ich weiß ja nicht, warum das Thema immer noch so hip ist.
Aber gut, ja, weil du das mit den Fingern essen kannst.
Ah. Ich habe übrigens gestern meinen ersten Oklahoma Smash Burger gemacht. Ja. Mit viel Zwiebel, weißt du? Okay.
Aber das Thema Burger, natürlich ist ein Burger gut. Mir hängt schon ein bisschen aus, das ganze Thema. Was ich nicht verstehe, ist, dass, wie der Trend angefangen hat, jeder einen Burger haben will. Jeder. Und da gehst du ins Stiftswirtshaus, da gehst du ins Stiftschank irgendwo hin oder irgendwelche traditionellen Häuser, da gehst du in ein Haubenlokal, da gehst du jeder hat einen Burger gehabt. Und ich denke mir, da hast du teilweise Sachen gesehen, die waren einfach nicht gut, aber die haben es einfach gemacht, dass sie einen Burger auf der Karte stehen. Und da habe ich den Trend habe ich nie verstanden. Burgerlokal, speziell für das ausgerichtet, zum Ochspast, aber nicht überall. Wie sagst du das?
Burger klingt natürlich, Burger kennt jeder. Da kann man sich was vorstellen drunter. Dann hast du das Faschierte, schmeckt jeden. Also gibt es ganz wenig Leute, die jetzt kein Faschiertes Laberl oder wollen. Und dann ist noch dazu gekommen, okay, mit dem Weckerl, dass halt da spezielle Kreationen gehabt haben vom Bäcker das, ums Eck und dann noch gewisse Soßen und das. Und auf einmal hat das halt jeden voll getaugt.
Und dann ist Smash Burger gekommen, dann war die nächste Welle. Und die Welle ist ja, die rollt ja witzig immer noch.
Aber was der mir gesagt, wir fliegen nächste Woche fliegen wir nach London. Mhm. Mit ein paar Leuten für 4 Tage. Und da gibt es ja die vier, ich glaube, entweder 2 oder 4 der besten Burgerlokale, also 10 besten Burgerlokale von der Welt, ist in London, nach irgendeinem Ranking. Mhm. Und das sind keine Smash Burger. Und da möchte ich mir schon anschauen.
Ich weiß schon, wo ich hin will. Blicker Burger, ich weiß jetzt schon. Entschuldigung, unbezahlte Werbung.
Ja, wenn das so die 2 dazugehört.
Das ist einer von den 4, ja.
Glaubst
du? Ja, weiß ich. Ich folge da ein paar. Ja, das ist ja mein Problem. Das ist, wenn du einmal in so eine Bubble reinfallst online.
Ja, sicher, gut.
Dann wollen wir sogar eigenes Werkzeug jetzt nochmal kaufen, wenn man dachte, jetzt wollen wir schauen, das wollen wir schon richtig proper machen.
Was heißt das mit dem.
Nee, natürlich musst du das gleich machen. Und auch mit den Zwiebeln kleine presst und. Ja. Naja, es war. Eva hat es gut gefunden, was mich gewundert hat, wie die Hostburger.
Wirklich?
Ja, dann haben wir gedacht, das ist ein Ritterschlag. Wir essen übrigens heute Käsekreiner, gell? Selber gemacht, die von mir.
Mhm. Ja. Ich bin dabei.
Käsekreiner ist übrigens oberösterreichisch, gell?
Ist wirklich oberösterreichisch?
Mhm. Ist in Oberösterreich erfunden worden.
Okay, das wäre eine gute. Bitte erzähl mir. Weißt du irgendwas drüber?
Buchkirchen in den 80er Jahren.
Geil.
Gibt es das eh noch nicht länger?
Nein. Geil.
Oder 70er, 70er, okay, 80er Jahre, oder nicht?
Weiß man, wer der Erfinder war?
Ja, mir fällt jetzt der Name.
Nein, ist wurscht, aber den suchen wir sich noch raus.
Kann ich
aber Buchkirchen in Oberösterreich, wow.
Und was auch viele nicht wissen, Käsekreiner im Bosner Weckerl, kennt ihr?
Kafka?
Ist in Linz erfunden worden, vom Andreas Kafka.
Ernsthaft?
Ja.
Echt, das ist aber eine
Andreas Kafka, zufälligerweise auch der Namensvetter des
unbekannten Vespa-Fahrer gewesen, beim Schillerpark und sind Zuweg gefahren zum Würstelstandl. Weil du hast früher Würstel gegessen oder Eis auf dem Roller und er wollte was anderes haben und gesagt, gib mir was anderes ein und dann sind sie auf die Käsekreiner gekommen.
Ich liebe Käsekreiner, das ist so gut.
Übrigens auch in Wien überall zum Kränken.
Ja, überall, in Graz, in Wien. Also
voll das ist, super.
Und es weiß aber keiner, dass das da der Andi war.
Siehst du, das ist cool, ja. Aber irgendwo gibt es das, dass die Bosnien in Salzburg gefunden worden ist? Irgendwas habe ich mitgehört.
Da wird gestritten, aber tatsächlich, glaube ich, ist wirklich in Salzburg, es gibt eine Geschichte, die sagt, das ist in Linz erfunden worden, aber anscheinend ist die erste schon.
Also, ist gerade viel durch die Medien gegangen, ein Standl irgendwo in Salzburg.
In der Getreidegasse, der Bosner Grill, glaube ich, oder?
Irgend sowas, ja, genau.
Balkangrill,
glaube ich, ja. Apropos Balkangrill, jetzt muss ich kurz zwei Gerichte sagen, die ich gerade aktuell beim Pauls letzte Woche gekriegt habe. Der hat, jetzt müsst ihr mir helfen, wie heißen die kroatischen? Cevape gemacht. Und da hat er mir erzählt, wie aufwendig und eigentlich am Vortag und überhaupt und hin und her. Hey, die waren so geil. Die sind nämlich dann fest, also die sind nicht so gatschig, sondern die haben ein bisschen, ein bisschen bissfest. Die haben es auf einem großen Smoker gemacht.
Ja,
ich glaube, ich habe 15 von den Dingen gegessen.
Ja, vor allem die sind ja viel kleiner als.
Genau, die kleiner.
Du kriegst das ja eigentlich in einem Weckerl, in dem.
Was hat er nochmal? Also
Weißbrot oder Fladenbrot. Fladenbrot, was du vorhin in die Suppe reintauchst. Genauso gehört es eigentlich gegessen. Also in Sarajevo habe ich die besten Schieferl.
Das sind ja bosnisches, glaube ich, oder?
Genau. Drei verschiedene, also Lamm, Rind, Kalb.
Mhm. Ich mag es ja mit Lamm voll gemischt. Und da war letzte Woche in Kroatien und da sind wir auch Mittag eingeladen worden. Die sind immer ein bisschen flüssiger, die sind immer ein bisschen.
Er hat mir gesagt, die musst über Nacht dann noch stehen lassen.
Also ganz wichtig.
Genau.
Es muss mindestens auch noch stehen.
Ja, weil sonst die Konsistenz außen nicht so wirst, wie man es eigentlich möchte. Und er hat gesagt, du tust dann auch praktisch nur, er hat Knoblauch ausgekocht und hat dann mit dem Wasser vom ausgekochten Knoblauch gearbeitet, nicht mit dem Knoblauch selber.
Okay.
Weil das dann viel harmonischer ist und viel besser eingebunden ist und nicht so zentral ist.
Es gibt in Wels und in Linz gibt es zwei Geschäfte, da kannst du die frischen Chibala kaufen.
Genau.
Und das zweite, und das war für mich, da muss ich dann noch ein Foto zeigen, hat er, was der macht, diese kleinen Balls, ich weiß nicht, wie nennt man die, diese Umami-Mini-Balls. Mhm. Und dann habe ich geglaubt, das ist Thunfisch. Hat der Hund eine Wassermelone.
Mhm, dehydriert.
Ja, aber weiß ich nicht, 5 Tage lang bearbeitet und dehydriert und hin und her und dann aufgeschnitten. Ich schwöre dir, das ausgehört wie Thunfisch.
Nein, das schmeckt auch eine gute Konsistenz.
Und das war auch fast von der Konsistenz fast wie Thunfisch. Ich habe mir gedacht, ich da bloß nicht. Das war wirklich gut.
Aber so Bowl ist ja auch ein Phänomen, weil du das gesagt hast. Das
Bowls, genau. Ja,
überall mehr auf.
Ja, ich bin jetzt nicht so der Freund davon. Aber
in der Stadt, liebe, die Pogbowl ist wirklich gut. Okay. Ich schwöre. Also, leider gibt es mit Thunfisch nicht mehr. Mhm. Wahrscheinlich ausgestorben. Zwischendurch.
Entschuldigung. Aber zum Beispiel der Lukas Nagel verarbeitet den Karpfen so wie ein Thunfisch. Du merkst keinen Unterschied.
Echt?
Mhm. Legt es ein und so.
Geil.
In Öl. Du merkst, es schmeckt nur mal besser.
Was weiß ich von der Farbe?
Nein, von der Konsistenz her.
Von Geschmack her.
Geil.
Ja, weil er ziemlich fettig ist, echt der Karpfen, gell?
Boah, das ist gut. Das ist gut.
War eigentlich auch ein super heimischer Fisch, was wir haben.
Genau.
Braucht man nicht irgendwo mit dem Riesenfang einholen.
Thunfisch der Donau.
Thunfisch der Donau. Und man kann
auch Thunfisch der Seen, ja.
Und man kann spoilern, er ist gerade wieder zum Koch des Jahres gewählt worden vom Höftsmer.
Rolling Pin,
gut, danke. Okay. Genau, ich war mir jetzt nicht sicher. Irgendwer hat ihn gerade ausgerufen.
Mhm. Rolling Pin und von Gomio vor 2 Jahren.
Ja, genau. Ja, und die machen einen tollen Job. Wir waren ja auch schon dort und das war einer der intensivsten Abende, wo die Eva dann beim Alkotest knapp eine Promille gehabt hat.
Aber nicht bei der Polizei, oder?
Nein. Ich habe einen Tester im Auto drinnen.
Apropos Alkotest, jetzt haben sie einmal, vorher in den österreichischen Nachrichten war jetzt ein Bericht, glaube ich, da hat es einen erwischt vor einem Wochenende mit 5,20 Promille oder sowas. Ja, und die Sorge ist das, den haben sie in Führerschein genommen vor ein paar Tagen und da haben sie nämlich mit 5,4 Promille erwischt.
Wahnsinn, oder? Das ist natürlich, die Story ist lustig, aber der Typ hat, bevor er praktisch
einen Wodka gehabt
hat. Also das ist natürlich jetzt, jeder, der sich mit seinem Gerät auskennt, weiß, gut, da kannst du kein Wodka reinladen. Also das ist schon, das funktioniert nicht.
Ja, das sind so alkoholische Spiegeltrinker. Meine Tante, ich meine, leider ist auch schon verstorben, das war Alkoholikerin, die ist auch mit 4,5 eingeliefert worden. Das ist nämlich schon brutal. Aber trotzdem musst du auf den Spiegel kommen.
Also 4,5 ist schon.
Jetzt möchte ich was spontan mit euch ausprobieren. Das haben wir jetzt nicht abgesprochen und ich hoffe, ihr tragt es.
Der flotte Dreier.
Was sind für jeden von uns. Wir haben so eine kleine Rubrik, die heißt Flotter Dreier, wo jeder umgehend was 3 Lieblingssachen sind von ihm. Wir machen halt die 3 österreichischen Snacks.
Snacks oder
wo Zwischenmahlzeiten, aber nicht voll essen gehen. Mhm. Auf die Hand, oder wie heißt es so schön, glaube ich, in Deutschland. Alles, was man mit unterwegs essen kann. Dann würde ich sagen, Jingle up. Boah, Arsch, jetzt habe ich nicht einen Stürmer, aber... Ich würde sagen, Philipp, du darfst anfangen. Was sind für dich so die Lieblingssachen, die du gern unterwegs isst?
Also Schnittlauchbrot gilt jetzt nicht, oder wie?
Sicher gilt es. Nein, unbedingt. Wow. Unbedingt sogar. Ja, ja.
Also ich finde, Leberkäse ist ja Gewaltig.
Okay, Deutsche Leberkassäume und Schnittlauchbrot gleich mal Platz 3. Danke, Herr Stürmer.
Österreich, typisch österreichisch zum Mitnehmen. Ja, da Platz 3, da nehme ich gleich mal. Danke, dass man schon in Munkel gehabt hat, Kafka.
Kafka ist absolut, bin ich auch dabei, aber ich bin beim Käseleberkäse immer, das ist meine Nummer 3. Das ist einfach der Klassiker. Sogar gestern hat man aus Final Treat hat man TV-Käseleberkäse einmal mitgenommen. Und ich muss sagen, Küsschen links, Küsschen rechts, hat mir recht gefallen.
Vor dem Mogels-Konzert, da haben wir 3 Leberkassemmel, der brennt beim Leberkass-Peppe. Der hat Bison-Leberkassemmel, habe ich noch nicht gegessen. War geil.
So wie Pferd oder so, den kriegst du in Linz.
Ja, das ist auch ein bisschen süßlicher. Das war gut, war echt gut.
Darf ich dich nur noch einer weiteren Delikatesse für unterwegs fragen?
Jetzt habe ich schon Leberkassemmel und der Schnittlauchbrot.
Okay, du hast 2, du hast... Okay.
Das heißt, eine dritte noch.
Während du überlegst, Herr Stürmer.
Ein Schweinsbraten in der Sömme ist eine Sausömme.
Sausömme.
Mit Krusten? Mit und mit Kreh. 10 von Kreh bis eine, das ist geil. Mit Krusten natürlich. Kein Kochten.
Gibt es in München am Fenster vom, ich glaube es ist von der Augustiner, kriegst du eine Sömme, so eine Sausömme. Ja. Ja. Für unterwegs tatsächlich Bosner. Ich bin tatsächlich ein Bosner-Typ, ja. Ich mag es wirklich. Und ganz ehrlich, die schmeckt mir fast überall. Also ich glaube, ich mein Leben noch nie wirklich eine schlechte Bosner gegessen. Ja, außer im Ferien davor, aber da habe ich wollte gerade sagen, da habe ich nichts geschmeckt. So,
jetzt haben wir schon
last and final, naja, irgendwas oldschool, irgendwas, was dir an der Jugend erinnert, jetzt sind wir wieder dort, gell?
Ja. Natürlich, ja gerade.
Kann auch normales Essen sein. Irgendwas, was das Spaß macht, was gerne isst.
Naja, was weiß ich, ich habe schon gerne immer Prickerl gehabt.
Prickerl! Prickerl!
Prickerl und 2,50 Schilling. 5 Schilling habe ich mitgekriegt und ich habe mir 2 Prickerl gekauft. Geil. Tüten mit einer Kugel hat 5 Schilling gekostet und 2 Prickerl eben auch 5 Schilling.
Und Prickerl war halt echte Schokobomben, gell? Das darfst du halt nie vergessen.
Das war richtig cheesy auch noch geben, das habe ich früher so geliebt.
Ich glaube, da hat auch jeder sein Special.
Weißt du, was mein Nummer 1 ist? Das gibt es fast im Sommer, Steckelfisch. Ich liebe Steckelfisch.
Wir haben jetzt bei unserer Hochzeit Stangelfisch gehabt.
Ja.
Also was ist der Riedling vom Traunsee, die einfach nur am Holzkohlegrill.
Aber mit einer Holzstange drinnen.
Mit einer Holzstange drin und da knapperst du es direkt runter.
Ja. Aber du hast die am See geheiratet.
Am Mattersee, ja.
Mattersee, cool.
Hat jeder Lukas gekocht.
Okay, ist ja schön, wenn man den bei der Hochzeit hat.
Das ist natürlich schon, Privileg. Da merkt man die Unterschiede zwischen normalen Menschen und dir.
Nein, das Lukas hat auch dort geheiratet und hat super gekocht. Also ich wollte eine Grillerei machen, gemütlich, unkompliziert, draußen, gartenfest. Mit ein bisschen einem feierlichen Touch und das war Weltklasse.
Geil. Andi, schützt uns du nur einen Anzug. Ich sag selber Kategorie und dann fällt die Sachen nicht ein. Aber das ist, man weiß eh im Nachhinein, wenn du dann aus dem Auto heimfährst, vielleicht denkst du, das hat mir noch nicht gefallen, das hat mir noch nicht gefallen.
Nein, wenn ich wozu befahre und mir eine Kleinigkeit hole, ich darf es ja gar nicht sagen.
Aber?
Double Cheeseburger vom Mäcki.
Oh, Alter, was Österreichisches.
Naja, wie das Österreichisches Rindfleisch.
Bitte.
Österreichisches Rindfleisch, 100%. Oder sagt oder sagt Telegram was anderes.
Das hat nichts mit Österreich zu tun.
Anyways. Hey, das ist meine Entscheidung und du brauchst es nicht beurteilen. Zupfe Klatsche.
Passt ja. So. Aber Steckelfisch ist schon was.
Ja. Oh ja, Steckelfisch ist. Aber heimische, also Makrönen mag ich nicht.
Ja, das sind halt die meisten sind ja. Weißt du, ob man so wie es kauft in so riesen Boxen. Und lustigerweise, wenn du jetzt einmal Makrönen hast, der die im großen Stil gekauft wird, die sind meistens saftiger und dann kriegst du da Forellen, was oft mehr kostet und die sind dann ein bisschen trockener. Da sagen die Leute schon, naja, der ist aber nicht so. Das ist, was die Mengen dann ein bisschen überwürzt schon.
Ja,
das hat Geschmacksbomben halt. Aber ist schon cool vom Boden meistens haben, ist der Klassiker. Irgendwo dann zugefahren, Bier dazu, Erdäpfelsalat dazu, ist ja ganz gut.
Erdäpfelsalat ist zum Beispiel aus, wo ich ein Restaurant festmache, ob's.
Oh, das ist ein ganz ein großes Gerät.
Ob's kochen können oder...
Du kannst auch relativ schnell feststellen, ob er selber gemacht ist oder nicht. Genau. Das geht auch recht einfach. Das merkst du am Geschmack, meiner Meinung nach. Also schon, oder? Ja. Gibt es mittlerweile, und das ist eine dumme Frage vielleicht, gibt es fertig gemachte Erdäpfelsalate, die so gut sind, dass man sagt, das ist okay?
Es gibt mittlerweile man braucht nur.
Ich bin nicht so drin im Convenience-Bereich, aber.
Also, Patisserie gibt schon richtig arge Sachen, Convenience-mäßig, okay, die gut sind. Und das überall man dann.
Die Entwicklungsstelle bleibt dann stehen. Genau. Es gibt so, gerade so witgegarte Sachen, oder gerade was so geschmorte Sachsenbackerl oder Rindsrouladen. Also, da gibt es einen holländischen Produzent, mit deren Stio ab und zu auf der Messe. Die machen Rindsrouladen. Die sind so wirklich, die sind wirklich gut. Und der schmeckt ein bisschen Senf aus, so wie klassisch gemacht und sind. Da habe ich schon in manchen Restaurants schlechter gegessen, als wie das gekauft ist. Muss ich auch sagen. Aber Erdbeersalat, um auf den Punkt zurückzukommen, da gibt es schon, was die auf die Messen, wenn ich bin, kostet mir überall durch. Und da gibt es, die haben sich auf Salate spezialisiert. Also der war, hachet einmal, weiß nicht, ein paar Kilo Zwiebeln und ein paar das. Das ist ein Zeitaufwand. Und wenn du nicht viel hast, dann greifst du gerne auf sowas zurück. Früher hat es nur zwei Produzenten gegeben, dass da 10 Kilo Kübel gestanden. Außer und das war's. Aber das gibt's mittlerweile auch schon gute. Aber selbst gemacht, was der lauwarm in der
Rinds. Ja, lauwarm war.
Mit Rinds.
Leicht blutzig ist.
War so gut. Ja. Mit ersten Senf dazu noch ein bisschen runtergeht. Gibt schon geile Sachen.
Lieb ich.
Ja, die einfachen Sachen sind die schwierigsten, oder?
Aber wie gesagt, Rindsuppen, das ist auch so ein Thema, das ist, da kennst du wirklich die Leute aus. Also die, was, die was kochen gerne bei der Rindsuppen. Aber jetzt sind wir gerade beim Thema Restaurant, was ich dir eigentlich fragen will. Wie gehst du jetzt, wenn du in ein Restaurant gehst? Was sind deine Kriterien oder wie beurteilst du das ganze Erlebnis, dass du dann einen Artikel drüber schreibst?
Alles. Also primär das Essen. Essen, Trinken, wie Service ist, wie es angerichtet wird, wie kreativ manche Dinge umgesetzt werden. Ja, wie es schmeckt natürlich. Ja,
das ist da, wo glaubst du, haben wir Verbesserungspotenzial oder was machen wir ganz gut in der Gastronomie in Österreich oder gerade in Oberösterreich?
Unterschiedlich, also das ist von Gastrobetrieb zu Gastrobetrieb unterschiedlich. Der eine macht das gut, der andere das. Ich kann das jetzt nicht vollgemein, dass alle in dem Bereich voll super sind, in dem anderen voll scheiße.
Aber hat sich was geändert die letzten Jahre?
Das schlechte Wort ist teilweise.
Warten wir schneiden. Das war ein scheiße Blick. Ich wollte gerade sagen, und die lange Pause so.
Ja, wir kennen so, die Frage ist auf das, mir kommt es halt auf, mir kommt es halt das Service. Mir geht oft der Service-Charakter in viele Lokale verloren. Das ist das.
Aber Küche schlechter waren oder Service schlechter waren? Das möchte ich schon ein bisschen unterscheiden, weil das sind, finde ich, zwei Paar Schuhe.
Also die gut sind, die werden immer gut bleiben. Aber sowohl im Service als auch in der Küche. Mhm. Aber es gibt halt schon welche, die, was du merkst, das ist, freut es nicht wirklich, oder das ist halt so die.
Aber lustigerweise, ich meine, du kennst ja so viele Betriebe und du gehst ja da, ich würde sagen, überall ein aus, aber du kennst das ja seit 15, 20 Jahren. Da gibt es Lokale, die haben einen Hype, die sind zwar noch gut besucht, aber ich merke es brutal beim Service, weil die siehst du da viel mehr in der Küche. Die Küche beurteilst du, wenn das Essen am Tisch kommt. Und der Service beginnt ja beim Grüß Gott sagen, wenn du gegrüßt wirst. Das ist ja nicht mehr so. Aber mit einem freundlichen Begrüßen, hey, nimmst kurz oder bleibst kurz stehen, ich bin sofort bei euch. Das Empfangen, das ist ja schon einmal was und wie die Leute herkommen. Und ich habe es am Wochenende wieder gesehen, da waren wir in Wien und wir warten, versuchen eh schon einen Blickkontakt. Und da steht die Service-Mitarbeiterin da hinten und hat das Handy schon wieder eingesteckt hinten. Weißt du, und dann beim Zapfen, tut es zapfen, dann hört es auf, dann schaut es wieder ein bisschen mal da um. Du hast da bloß einfach überhaupt nicht. Da verstehe die Chefs nicht, dass sie sagen, hey, du das scheiß Handy aus da hinten.
Ja. Weil die Küche kann so gut kochen, wenn das im Service nicht hinhaut, dann
ist die halbe Liebe.
Hast du dich umsonst anstrengt.
Glaubst du, dass das was mit Persönlichkeit zum Tun hat oder mit Fachwissen oder hängt beides zusammen?
Ich glaube, dass die Dienstleistung nicht mehr so gern gemacht wird von Jugendlichen oder vom Nachwuchs.
Was glaubst du, dass das der Folge? Also was glaubst du, die Ursache, dass das der Beruf Kellner nicht mehr so gut angesehen ist, Service-Mitarbeiter?
Ja, genau. Egal welche Dienstleistung.
Und
dann kommt natürlich auch dazu, was ich vollkommen lächerlich finde, wenn immer kommt, am Samstag, Sonntag möchte ich nicht arbeiten.
Genau, wenn deine Freien frei haben, musst du arbeiten.
Ja, aber jeder Arzt, jeder Busfahrer, ich als Journalist arbeite am Sonntag, am Samstag. Also das ist ja.
Schichtmitarbeiter, Viererschicht, wenn es bei uns machen oder sowas.
Ja, ganz normal. Also das ist ja.
Kann es sein, dass man die Servicearbeit fast ein bisschen wie Prostitution empfindet, dass man freundlich sein muss für Leute, die einen eigentlich nicht interessieren.
Kann so sein wahrscheinlich, ja.
Also manchmal komme ich mir vor, wie die Leute vergleichen das fast ein bisschen wie mit dem horizontalen Gewerbe, ohne dass ich das jetzt schlecht reden will, aber so, ich finde es, das passt für mich überhaupt nicht, das sind ja zwei Paar Schuhe. Und ich verstehe nicht, also ganz verstehe ich es nicht. Aber ich habe jetzt auch witzigerweise letzte Woche mit einem großen Ketterer gesprochen und er hat gesagt, es ist so schwer, überhaupt wen zu finden, dass die Arbeit überhaupt einmal gemacht ist. Genau. Nur nicht von,
ja,
dass wer Christ ist und ja, dass wer freundlich behandelt worden ist.
Grundvoraussetzung.
Ganz genau. Und dass jemand vielleicht mehr wie 10 Worte Deutsch kann. Und er gesagt, es ist allein, dass die pure Hocken schon gemacht ist, ist schon ein Problem. Das ist eigentlich.
Ja.
Ja, da muss man.
Man sagt immer, man rennt nicht leer zum Beispiel. Das, sind so,
das, ja, das ist ein Klassiker, das ist sehr klar. Ja, sagt man immer, aber niemals leer gehen.
Ja.
Niemals aber leer gehen.
Du bist dort beim Tisch und da fragst, hey, Entschuldigung, mit dir, ich muss bestellen. Ja, bitte. Ja, zwei Bier und super, das Dessert ist ja scheißegal. Und dann steht es da und du rammst eh schon alles immer da und dann schaust du dir an, danke und gehen wieder. Denke ich mir, hey. Warum nimmst du das nicht mit? Was ist denn Überblick? Wenn ich Zeit habe beim Bierzapfen und ich schaue auf ein paar Tischen, habe ich schon Zeit, dass ich schaue, la, muss ich fragen. Da ist ein Larry Grasl, nehme ich mit. Aber der Überblick. Aber was du jetzt gerade sagst, das, die Wertigkeit bei dem Ganzen, ich glaube, dass das viel mit Selbstwert zu tun hat. Weil wenn ich weiß, wie soll ich sagen, dass ich genug Selbstvertrauen habe, dann bediene ich auch gern wen und da ist dienen für mich kein Schimpfwort. Und für
überhaupt Schimpfwort. Also ist aber schön, also wenn man wem.
Eine schöne Zeit macht, oder?
Ja, ja. Aber Achtung, ich sage jetzt immer, die Social Media Welt zeigt ein anderes Bild.
Natürlich.
Dienen ist uncool, weil du entscheidest über alles in deinem Leben selber und Geld wird schon kommen. So ist die Grundthese da. Und man kann, und Geld verdienen ist sowieso eher obligatorisch, weil das verdienen ja AI-Maschinen und was weiß ich was. Also ich glaube, dass jeder noch nie wirklich mit Geld auseinandergesetzt hat, bis dass er es wirklich braucht. Und mir kommt oft ein bisschen vor, dass man als Dienstleister immer irgendwie dienen muss und das ist ja nichts Schlimmes. Jeder dient irgendwie, irgendwem, irgendwas und für irgendeinen Zweck. Also man muss, also ich glaube, bis dass man das akzeptiert hat, sind die Leute aber so alt, dass für Gastro nicht mehr brauchbar sind. Na wirklich, weil die sind dann 25, 30, was die mit halb Studium, halb nicht, vielleicht irgendwas angefangen, dann nochmal was anderes probiert und 3 Semester da eingeschrieben und dann doch nichts geworden. Und dann kommst du drauf, du bist 30 und eigentlich dienen willst du auch nicht direkt in die Pension.
Ja, es wechselt noch viel von der Gastro weg dann, aber ich finde einfach Gastronomie, ich finde Gastronomie so einen mega, mega coolen Beruf, du kannst alles machen auf der ganzen Welt.
Und das ist so. Das Coole. Wir haben viele Themen besprochen und jetzt haben wir aber noch einen letzten kleinen Punkt, denn da kommst du jetzt nicht aus, weil die 100. Folge, auch du wirst gefragt. Und dann würde ich jetzt einmal sagen, Jingle ab.
Die Henkersmahlzeit.
Wir fragen jeden Gast, was sein letztes Essen und sein letztes Trinken ist. Was ist deine Henkersmahlzeit? Und jetzt nicht Snacks, sondern wir reden von wirklich Essen, wo du dich in Ruhe hinsitzt und sagst, heute ist mein letzter Abend, morgen hupf in Holzpyjama. Was will ich heute essen? Was will ich heute trinken?
Rindsrouladen.
Wirklich?
Rindsrouladen mit Ei drinnen.
Klassisch.
Gleich mal ausgeschossen. Darf ich fragen, was du dazu trinkst?
Das ist jetzt die Frage. Also,
was du willst, es gibt keine Limits.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich einen lässigen Pinot trinke oder ein Bier.
Du darfst auch beides trinken.
Wahrscheinlich trinke ich beides, wenn es mein letzte Mahlzeit ist, genau.
Das mache ich schon
wurscht. Dann richtig.
Und das Ganze in der Magnum und nicht in der normalen Flasche. Ja,
genau. Und mit Cola, damit richtig.
Pinot Cola Rot. Pinot Fetzi ist das dann.
Nein, aber Rindsrouladen, das liebe ich und das ist mein absolutes
Lieblingsessen. Aber ich muss sagen, das Kindern, glaube ich, jetzt viel Leid. Nachvollziehen.
Unterstreichen.
Ja, das kann man wirklich unterstreichen.
Sowohl Bier, sowohl Rindsrouladen oder sowohl.
Übrigens zum Thema Bier und Wein. Wisst ihr, warum man sagt, Wein auf Bier, das rate ich dir und Bier auf Wein?
Ich weiß noch nicht.
Weißt du, woher das kommt?
Nein.
Der Ursprung dessen kommt eher aus dem Mittelalter und da war sozusagen Wein war ein sehr hochwertiges, sehr teures, sehr schwer, sehr, also ein Getränk einer höheren Kaste. Wenn man in Kastendenken jetzt denkt. Und Bier war das fürs normale Volk, weil meistens viel leichter und trüb. Und das heißt, Wein auf Bier, das rate ich dir. Das heißt, du steigst in einer Kaste auf und du gehst in eine höhere Gesellschaft. Mhm. Da geht es nicht um die zwei verschiedenen Alkoholtypen, okay, sondern eher um einen kulturellen und persönlichen Aufstieg in eine andere, nehmen wir es einmal, Gehaltskategorie oder einen anderen Stand, wie man bei uns so schön sagt. Und umgekehrt war es sozusagen, wenn du vom Wein wieder auf das Bier heruntersteigst, dann ist das für die ein gesellschaftlicher Abstieg. Daher kommt es. Nicht von dem, wie der Alkohol und so weiter, ist völlig irrelevant.
Okay.
Es ist eine reine, das war eine reine, ob du jetzt in der Gesellschaft auf- oder absteigst. Daher kommt es. Entschuldigung, das war jetzt gut. Ja,
kurzer Spoiler. Gelernt, oder? Ja. Sehr cool.
Vielen,
sehr
vielen cool. Dank, dass du dir Zeit genommen hast, zu viel Zeit für uns. Mhm. Und wir sagen danke, danke, danke.
Danke richtig nochmal cool.
Philipp Bargell, danke sehr.
Ich würde sagen, uns bleibt nur zum Sagen, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche.
Und bleibt sauber und scheiß zumindest du wie.
Genau. Danke, Philipp. Ciao, okay, ciao.
Danke.